Die Mega-Blockbuster-Fortsetzung Avatar 2 war ursprünglich mal für diesen Winter geplant. Deshalb diskutieren wir heute den Rewatch-Faktor von Avatar Aufbruch nach Pandora und geben weitere Blockbuster-Tipps. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast über die besten Filme und Serien, die es da draußen zu streamen gibt, bei euren 200 bis 200 Streamingdiensten von Netflix über TV Now bis Amazon Prime und Join Plus und wie sie alle heißen. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute diskutieren wir einen modernen Klassiker, sag ich mal, also eigentlich fast ein bisschen.
Okay. Moderner Klassiker, das ist aber schon eine Hausnummer jetzt.
Das war das erste Mal, dass jemand geredet hat, bevor ich ihn vorgestellt habe. Das finde ich gut. Das ist schon mal eine gute Dynamik, Hendrik. ja, genau. Und ich begrüße dafür ganz offiziell meinen Kollegen aus der Moviepilot-Redaktion, Hendrik Busch, der es immer schafft, bei jedem Podcast Fußballreferenzen mit reinzubringen. Das wird heute übrigens besonders leicht werden. Hallo, Hendrik.
Ich kann das versprechen, dass das dieses Mal passieren wird.
Ja. Ja, ist sehr schön, dass du da bist und dass wir gemeinsam über Avatar reden heute. Wir beide haben gestern, volle Transparenz für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir haben gestern gemeinsam, jeder getrennt auf seiner Couch, digital verbunden, Avatar geguckt bei Disney Plus, den modernen Klassiker. Wobei Hendrik, du bist nicht zufrieden mit der Bezeichnung. Wie würdest du es denn nennen?
Ich glaube, moderner Klassiker, ja, kann man so nennen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie genau Avatar in die Filmgeschichte eingehen wird. Ich meine, lange hatte er diesen Nimbus inne als der erfolgreichste Film aller Zeiten und so weiter. Ist er jetzt nicht mehr. Jetzt bleibt ihm am Ende nur noch diese 3D-Geschichte, dass er damals das 3D hochgepowert hat, 2009 und 2010. Und jetzt muss man sich irgendwie fragen, also was bleibt jetzt noch von dem Film? Und das ist ja auch so. Ja, was jetzt gerade von ihm bleibt, ist einfach die chaotische Produktionsgeschichte von Avatar 2. Darüber reden gerade irgendwie alle. Und was bleibt darüber hinaus? Das ist irgendwie noch so die Frage, die jetzt noch im Raum steht, finde ich.
Ja, was bleibt von Avatar? Das hätten wir mal als Introsatz nehmen sollen. Was bleibt? darüber werden wir heute auf jeden Fall diskutieren. Wir haben den, wie gesagt, gestern geguckt, um auch mal für uns so ein bisschen zu erleben, wie fühlt sich denn an, diesen damals als riesig revolutionären, technisch wahnsinnig fortgeschrittenen CGI-Mega-Blockbuster jetzt auf dem Fernseher zu gucken. Ich weiß, Hendrik hat einen sehr großen Fernseher, meiner ist auch nicht ganz so klein. Wie viel Zoll hat dein Fernseher, Hendrik?
Zoll ist eine Maßeinheit, die für mich nicht so richtig existiert.
Das ist so eine Fantasie-Einheit, ne?
Im Moment, der ist keine Ahnung, irgendwie 1,5 Meter Diagonale oder so. Der ist groß auf jeden Fall, ist der größte, den ich je hatte. Ich habe mir den jetzt gekauft.
Das ist ja schon fast eine kleine Leinwand hier in einem Programmkino.
Richtig, also der ist schon echt groß. Und man kann da Blockbuster ziemlich gut drauf schauen. Und ich hatte auch gestern, also so ein gutes Bilderlebnis hatte ich bisher auch noch bei keinem anderen Film, den ich auf dem Fernseher geguckt habe. Das sah schon richtig gut aus. Also Avatar 1 mit HDR-Effekt, das war schon richtig geil.
Ja, dieser HDR-Effekt, wo ich immer noch nicht genau verstanden habe, was der eigentlich macht. Aber es gibt ihn und Hendrik findet ihn toll.
Ja, zumindest sah er gestern bei Avatar ziemlich gut aus. Also das ist ja das, was man so ein bisschen kennt von den Hobbit-Filmen im Kino, wo dann der Soap-Effekt wird das ja auch teilweise genannt. Also so wirkte das bei Avatar gestern auch, aber es war ein bisschen eleganter.
Okay, eine elegante Version des Soap-Effekts finde ich sehr gut. Kleiner Hinweis noch von mir am Anfang, der nichts mit Avatar zu tun hat, aber mit diesem wundervollen Podcast, den ihr gerade hört. Den gibt's natürlich auch bei Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Deezer oder wo ihr sonst noch eure Podcasts hört. Dort könnt ihr uns sehr, sehr, sehr gerne abonnieren. Und bei manchen Apps, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Podcast Addict, könnt ihr uns auch bewerten und ein Review schreiben. Das freut uns immer ganz besonders. Da haben wir tatsächlich auch richtig viele bekommen in den letzten Wochen und auch richtig viele mit so netten Worten, dass mir wirklich das Herz aufgeblüht ist in diesem kalten Wintersturm hier in Berlin. War wirklich ganz großartig. Und denkt dran, dass ihr die Benachrichtigungen in den Apps aktiviert, dass ihr auch neue Folgen immer aufploppen seht bei euch, damit ihr auch nichts verpasst. Genau, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Andrea Würger, ich bin auch in der Moviepilot-Redaktion und ich habe Avatar damals im IMAX 3D-Kino gesehen, 2009, als er rauskam. Genauer gesagt war es das Apollo-Kino in Wien. In welchem Bezirk? Ich glaube, im 6. Bezirk. Das stand nämlich ganz in der Nähe von, beziehungsweise das Kino steht immer noch ganz in der Nähe von dem Studentinnenwohnheim, in dem ich war. Hendrik, kannst du dich noch erinnern, in welchem Kino du 2009 Avatar geguckt hast?
Also ich bin erstmal sehr neidisch, dass du ihn im IMAX-Kino tatsächlich gesehen hast. Also ich habe ihn in einem ganz normalen Standard 3D-Kino in einem Multiplex in Hannover gesehen. Ein Multiplex, das werden die Hannoveraner wissen, dass direkt hinter dem Bahnhof eingepflanzt ist. Und man läuft gern mal dran vorbei, einfach so, und merkt gar nicht, dass da ein Kino ist. Nee, und genau, ich habe beim ersten Mal, als ich den geguckt habe, bin ich ungefähr zur Mitte rausgegangen, weil ich einen Bus nach Hause kriegen musste. Weil ich damals, ja, ich habe gedacht, also diesen Film musst du irgendwie jetzt gesehen haben. Und
wenn es auch nur die erste Hälfte ist.
Ja, genau. Und ich wusste, ich muss irgendwann los. Und die Frage war nur, okay, wie lange geht der Film und wie viel kriege ich von dem Film mit, bevor ich dann eben den letzten Bus nach Hause kriegen muss? Und dann war es, irgendwann habe ich dann gemerkt, ja gut, es war jetzt irgendwie 10:30 oder so. Und ich glaube, der Film ging um 9 los. Und dann, ja, dann habe ich, also ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, welcher Zeitpunkt das war. Ich glaube, das ist dann irgendwie gerade kurz bevor oder kurz nachdem Jake Sully dann sein Drachenpferd da rumkriegt. Ich glaube, da in dem Moment musste ich, glaube ich, los. Ja. Dann muss ich mich da durch die Reihen durchquengeln und dann hab die Leute da in ihrem immersiven Erlebnis dann da gestört. Und die waren bestimmt alle sehr sauer auf mich. Die erzählen bestimmt auch immer noch von diesem einen Typen, der damals mitten im Film einfach an dem vorbeigestappt ist.
Ja, und nicht wiederkam.
Und nicht wiederkam vor allem. Was ist mit ihm passiert?
Weil das ist ja auch, oder? Wenn du im Kino sitzt und jemand ganz, ganz auffällig rausgeht in einer sehr spannenden Szene, dann fragt man sich doch, dann denkt man doch die ganze Zeit drüber nach, oh, die Person, die kommt ja gleich wieder, dann stört sie mich nochmal. Aber wenn die Person dann nicht wiederkommt, ja, viele Fragen blieben offen an diesem Abend für viele Leute.
Das ist in der Kontinuität auf jeden Fall. Das bringt einen dann vollkommen aus der Ruhe, ne? Das stimmt.
Genau. Ja, Avatar. Uns wird natürlich auch interessieren, wo ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Avatar im Kino geguckt habt. Einfach mal so zur Einschätzung. Es gibt ja so viele großartige Kinos da draußen. Und ja, das mit dem IMAX in Wien, das ist ganz interessant. Ich habe ja zur Erklärung in Wien studiert. Ich habe da 6,5 Jahre gewohnt. Und da waren wir total verwöhnt mit IMAX, weil da gab es während meiner ganzen Studienzeit, die hat 2007 begonnen, gab es 2 IMAX in Wien. Und als ich dann direkt danach nach Berlin gezogen bin, war irgendwie das IMAX im CineStar im Sony Center, das es jetzt nicht mehr gibt, das war da irgendwie noch ganz neu. Und alle waren so, oh, IMAX, krass, gibt's jetzt auch bei uns. Und ich dachte so, alter Hut. Und war total überrascht davon, also nur so zur Erklärung. Finde ich ganz interessant.
Die IMAX-Hochburg Österreich, das haben wir jetzt auch noch nicht bekannt.
Ja, tatsächlich. Und ich habe auch nie genau verstanden, warum es in Wien 2 IMAX gab und in Berlin gar nicht. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Genau, also schreibt uns, habt ihr es auch im IMAX gesehen? Also, wenn ihr aus Deutschland seid, wahrscheinlich nicht tatsächlich, aber uns hören ja auch einige Österreicher, Österreicherinnen. Ihr habt vielleicht einen IMAX gefunden, IMAX Hochburg Österreich. Na gut, zurück zum Thema Avatar. Genau, wir wollen heute ein bisschen trauern, dass wir Avatar 2 noch nicht zu Gesicht bekommen haben und das auch noch eine Weile dauern wird. Wir werden auch noch ein bisschen mehr über Avatar 2 reden später, aber erstmal wollen wir uns so ein bisschen auf Avatar einschießen, der damals dieses riesige Filmteil war. Es war ja kein Film, es war ja ein Event, es war ja ein Meilenstein. Es war irgendwie so viel mehr als ein Film, als der damals rauskam und auch wie der besprochen wurde, auch die Jahre danach. Aber was ist jetzt heute geblieben, wie Hendrik das schon richtigerweise gesagt hat vorher? Ich möchte erstmal noch die Basics so ein bisschen abgraben, damit wir uns so ein bisschen in die Materie eingrooven. Hendrik, was glaubst du, hat Avatar für eine Community-Bewertung beim MuiPilot? Wo steht der?
Ich habe so gehofft, dass du das fragst, weil ich liebe dieses Spiel. ich glaube, unter 7 würde ich sagen. Ich sage 6,9 bei der Community.
Das finde ich sehr interessant. Er hat tatsächlich eine 7,3.
Ja.
Aber genau, eine 7,3 von 10. Man muss dazu sagen, er hat auch fast 80.000 Bewertungen. Bei so vielen Bewertungen ist natürlich der Schnitt meistens ein bisschen niedriger. Aber eine 7,3 ist jetzt nicht so weit weg von dem, was du gesagt hast. Er ist bei MuiPilot auch über 6.000 Mal als Lieblingsfilm gekennzeichnet, was auch kaum ein anderer Film schafft. Also da kratzt er, glaube ich, schon fast an den Rekordzahlen von den Herr-der-Ringe-Filmen. Was meinst du denn, Hendrik? Warum hättest du ihn denn bei einer 6,9 angesetzt? So ein bisschen niedriger, als er eigentlich ist.
Erstmal, es freut mich fast ein bisschen, dass so viele den als Lieblingsfilm markiert haben, weil das heißt ja, dass wahrscheinlich viele einfach ihr Erlebnis, ihr einmaliges Erlebnis, was sie im Kino hatten, einfach auch so in Erinnerung behalten haben. Weil ich glaube, als ich den das erste Mal im Kino gesehen habe, war ich natürlich auch erstmal weggeblasen von dem Zeug. Weil es ist wirklich wie ein Zoobesuch oder eben auch, ein Besuch in einem botanischen Garten oder so.
Also ein Zoobesuch, ja. Wenn die Tiere CGI-Effekte sind, meinst du?
Richtig, und wenn die Tiere dich auch umbringen wollen, vor allem. Also das ist wichtig. Ein Zoobesuch mit richtig Thrill dabei und deswegen, ich glaube, also viele haben einfach nur ihr Kinoerlebnis bewertet und nicht das, was sie dann vielleicht danach, wenn sie dann irgendwie abends nochmal bei Vox um 20.15 Uhr oder so geguckt haben, habe ich auch mal gemacht, da fällt er dann sofort ab, um ein paar Punkte, würde ich einfach mal so behaupten.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch, dass der anfangs, ich kann es leider jetzt nicht mehr nachvollziehen, aber ich denke auch, dass der anfangs besser bewertet war, als die Leute ihr Kinoerlebnis bewertet haben. Hm. Und wenn du den dann, wie du schon meintest, abends bei Vox mit Werbeunterbrechungen siehst, wo der dann ungefähr 7 Stunden dauert wahrscheinlich, ist das Ganze natürlich gleich nicht mehr so geil. Wie oft hast du ihn denn gesehen, Hendrik?
Ich habe ihn jetzt mindestens schon, also ich habe ihn bestimmt, also zweimal im Kino gesehen, also oder anderthalb Mal, dann bestimmt nochmal ein, zweimal im Fernsehen, dann nochmal auf einer 3D Blu-ray oder so und jetzt sogar schon zweimal bei Disney Plus. Einmal als Disney Plus noch die Datenmenge gedrosselt hatte, das war irgendwann auch im April 2020, als es dann darum ging, dass die Streamingdienste Angst hatten, dass sie zu viel Datenvolumen verbrauchen, als die Videocalls und so weiter losgingen, da war die Bildqualität bei Disney Plus und Netflix gedrosselt, da habe ich den geguckt und da sah auch einfach nicht gut aus. Deswegen war ich froh, dass ich ihn jetzt nochmal gucken konnte, bei höherer Bildqualität und eben auf dem neuen Fernseher. Ich glaube 6 Mal. Ich würde sagen, also um das zum Ende zu bringen, 6 Mal habe ich ihn wahrscheinlich gesehen.
Okay, krass. Ich habe ihn 3-mal gesehen und ich bin gerade den Gedanken ein bisschen abgeschweift, weil ich das so krass fand, dass wir wirklich 2020 wegen einer globalen Pandemie ein paar Monate lang schlechtere Streaming-Qualität hatten.
Mhm.
Das ist im Nachhinein, obwohl die Pandemie noch läuft, ist das im Nachhinein irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, das ist schon fast eine Prämisse von der neuen Netflix-Sci-Fi-Serie aus Deutschland, finde ich.
Ja, es war ein Opfer, das wir bringen mussten.
Ja, genau, 3-mal habe ich ihn gesehen, das heißt, du hast ihn wahrscheinlich doppelt so oft gesehen wie ich. Fand ihn im Kino richtig krass, fand aber damals die Geschichte schon ein bisschen langweilig, habe mich im Kino aber blendendst unterhalten gefühlt. Die 2-mal, die ich ihn zu Hause am Fernseher geguckt habe, habe ich bei bestimmten Passagen den Film komplett neu entdeckt. Also gerade so die zwischenlebewesigen Momente, zwischen Mensch-Alien-igen Momente, ihr wisst, was ich meine. Die finde ich, habe ich dann, als ich in dem Fernseher geguckt habe, komplett neu für mich irgendwie erobern können, weil die mich viel mehr mitgerissen haben. Wohingegen ich die sehr ausschweifenden, auch gerade die Kriegsszenen am Ende, wo ich dann so ein bisschen abgedriftet bin in Gedanken, weil ich finde, dass da sehr viel verloren geht, wenn man den auf einem kleinen Bildschirm, also klein unter Anführungszeichen, auf einem normal großen Plasma-Fernseher guckt.
Wie war das jetzt, als du ihn jetzt geguckt hast?
Mir ging es tatsächlich jetzt genauso, wie als ich ihn das erste Mal im Fernseher geguckt habe. Ich bin teilweise abgedriftet bei den Actionsequenzen tatsächlich, weil die einfach so detailliert sind, dass ich das im Fernseher gar nicht wirklich ordentlich mitverfolgen kann. Ich habe das Gefühl, du brauchst eine riesige Leinwand, wo du dann auch echt den Kopf ständig drehen musst, um zu gucken, was passiert da, was passiert da. Oh, guck mal, da drüben stürzt gerade ein Helikopter ab. Wow, da, hier, keine Ahnung, geht sonst was hoch. Das finde ich am Fernseher anstrengend tatsächlich. Und durch die Anstrengung wird es dann irgendwie langweilig. Kannst du das
ich glaube ja, ich glaube, dass, also ich glaube, dass wenn man den Film zum ersten Mal sieht, dann lässt man sich von so einer großen Himmelsschlacht auch nochmal einnehmen. Mhm. Aber ich glaube, selbst beim zweiten Mal, die ist einfach nicht gut inszeniert, diese Himmelsschlacht. Oh. Deswegen wirst du, glaube ich, sowieso immer Probleme haben, dich wirklich darin irgendwie zu orientieren. Also das war, glaube ich, das Problem, das, was wir ja gestern beide auch hatten, glaube ich. Ich hatte wirklich überhaupt kein Interesse mehr. Als es da losging, als da wirklich diese Drachen gegen die Hubschrauber kämpfen und so weiter, da war ich komplett raus aus dem Film.
Ja, jetzt sind wir natürlich schon wieder total tief in der Materie und fangen an zu nörgeln. Wir wollen natürlich die ganzen Avatar-Fans, die natürlich auch diesen Podcast hören, nicht verkraulen. Vielleicht schieben wir die Kritik ein bisschen weiter nach hinten und konzentrieren uns auch mal auf die nochmal auf die Basics und auch auf die positiven Sachen von Avatar.
Und das hätte ich jetzt als nächstes gesagt.
Okay, ich will dich nicht tadeln, nein, tut mir leid. und zwar dachte ich, wir können ja so zum Anfang, meine jetzt haben wir schon fast 20 Minuten um, nochmal kurz zusammenfassen, worum es eigentlich geht in diesem Film. Weil das ist ja, damit fängt ja der spannende Teil der Diskussion schon an, worum geht's und warum kommt einem das so bekannt vor? Und ist das jetzt was eher Positives oder eher Negatives? Aber erstmal die Basics. Hendrik, worum geht's in Avatar, Aufbruch nach Pandora?
Ja, es ist ein recht spannendes Szenario, was heute eigentlich auch noch extrem aktuell ist. Also die Erde ist mehr oder weniger ausgebeutet an Rohstoffen. Also deswegen müssen die Menschen dann weiterziehen und woanders andere Planeten ausbeuten. Und da finden sie den sehr, sehr grünen und sehr, sehr rohstoffreichen Planeten Pandora im Alpha Centauri-System. Und dann fährt da eine Organisation, also bestens technisch ausgestattete Organisation hin und will eben die Rohstoffe von Pandora ausgraben. Da treffen sie eben.
Entschuldigung, ich glaube, es geht vor allem um einen einzigen Rohstoff, der ganz viel wert ist. Ne? Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit U. Es klingt so ein bisschen wie Plutonium oder Adamantium.
Ubanantium oder
oder Vibranium. Genau. Und dann fliegen die dahin.
Ja, genau. Und treffen da eben auf die Eingeborenen und die wehren sich natürlich dagegen. Und ich glaube, Dann lernen wir die wirklichen Protagonisten kennen. Das ist eben Jake Sully, der hat einen Bruder, der ausgebildet wurde, um in einen der Avatare zu... Oh Gott, das zu erklären in ein paar Sätzen, ist extrem schwierig.
Es gibt Avatare. Total bizarre Prämisse eigentlich.
Also er wird da reingeschleust, indem er sich in einen Navi-Körper beamen lässt über eine bestimmte Technik, mit der das anscheinend funktioniert. Tut sich dann eben mit einem Forscherteam, das angeführt wird von Dr. Grace Augustine, die von Sigourney Weaver gespielt wird. Alles Weitere entwickelt sich dann. Also das erinnert dann sehr an Filme wie eben Pocahontas. Da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen.
Ja, ach, Pocahontas ist meine große Liebe der Kindheit. Das ist die einzige Disney-Prinzessin, die ich gefeiert habe früher und die ich immer noch so gerne mag. Hatte sogar die Pocahontas Barbie, falls das irgendwen interessiert. Ja, genau. Also es gibt da diese künstlich hergestellten Navi-Körper. Also muss man sich mal vorstellen, ne? Stell dir vor, du lebst friedlich auf deinem Planeten dahin, bist im Einklang mit der Natur und das ist alles super, hast wunderschöne schwebende Berge und Drachen, die du fliegst und was auch immer. Und dann kommen Aliens und die bringen deine Körper mit, aber künstlich hergestellt. Und dann beamen sie sich in diese Körper rein und damit versuchen sie dann irgendwie in deine Gesellschaft einzudringen und deine Gesellschaft zu verstehen. Also es ist wirklich ein, meinte ich ja gestern Abend auch zu dir, es ist ein sehr fancy Body Snatcher zum einen Teil. Und zum anderen ist es Pocahontas. Und ohne dass ich es gewusst habe, wollte ich aber ehrlich gesagt auch schon immer mal ein Crossover von Pocahontas und Body Snatcher sehen. Ich finde die Prämisse eigentlich ziemlich cool. Und die restliche Geschichte erinnert dann wirklich eben sehr an Pocahontas oder zum Beispiel auch an John Carter, beziehungsweise John Carter vom Mars, was 2012 verfilmt wurde mit dem, ich glaube mit Taylor Kitsch in der Hauptrolle, als damals Taylor Kitsch noch ein aufsteigender Stern war in Hollywood, ein angehender oder ein A-Lister. Ja, und dann kamen die ganzen Chrises und haben es weggeschnappt. Genau, also Cameron hat doch, James Cameron, Regisseur, Schöpfer des dieses filmischen Monuments, hat auch nie ein Hehl draus gemacht, dass er sich ganz klar inspirieren hat lassen von diesen Geschichten. Es wäre auch, hätte ihm auch niemand geglaubt, wenn er gesagt hat, er kennt diese Geschichten nicht. Und ich meine, diese Geschichte ist ja eine sehr alte Geschichte, dass eine technisch höher entwickelte Zivilisation zu einer naturverbundenen, mit der Natur im Einklang lebenden Zivilisation kommt und die ausbeuten will oder kolonialisieren oder missionieren. Es ist ja eine...
Ich finde es auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt, dass er das gemacht hat inzwischen. Also anfangs hat mich das ein bisschen gestört. Da war ich auch noch ein bisschen puristischer, glaube ich, was Erzählform im Kino angeht. Aber inzwischen ist mir das vollkommen egal. Also es ist ja eine, eben wie du schon sagst, es ist eine recht alte Geschichte und ich finde es eher clever, das dann auf ein Science-Fiction-Szenario anzulegen, dass eben die Erde ist fertig und dann gehen wir eben weiter und kolonialisieren den Weltraum. Das hast du ja bei The Expanse zum Beispiel auch oder so. Also es ist ich finde es eigentlich clever.
Ja, am Anfang hat mich das tatsächlich auch gestört. Da kam ich mir super klug vor, als ich dann danach gesagt habe, das ist ja quasi Pocahontas, ist ja, was soll das? Aber mittlerweile finde ich es tatsächlich auch ganz gut und ich bin auch, also nicht Fan, aber ich kann das total verstehen, dass man eine sehr einfache Geschichte strickt, die jeder versteht und schon tausendmal gesehen oder gehört hat. Und dann legt man halt das eigentlich Wertvolle drauf, nämlich damals diese krasse CGI-Revolution, die Avatar ja mit sich gebracht hat, auf die man sich dann voll und ganz im Kino fokussieren konnte, die einen so weggeblasen hat damals. Und das verknüpft sich natürlich viel besser mit einer Geschichte, die jeder versteht, als mit einer super komplizierten Geschichte, wo du dann überhaupt nicht mehr weißt, auf was du dich jetzt konzentrieren sollst. Auf die Geschichte, auf die Figuren, auf die Dialoge oder doch auf die geilen Bilder, so wie Tenet zum Beispiel. Da das in eine Richtung gemacht hat, wo ich es eher schwer fand, was der Film jetzt eigentlich von mir will. Genau. Lass uns doch mal kurz über die Darsteller und Darstellerinnen reden, wie das damals war, 2009, als der Film rauskam und wie das aus jetziger Sicht ist, wenn wir da eben thematisch passend zu unserem Streamgestöber-Podcast den Film zu Hause streamen, 12 Jahre oder 11 Jahre später. Sam Worthington, allen voran, ist ja so eine Diskussion für sich. Wusstest du, dass ursprünglich Matt Damon oder Jake Gyllenhaal die Rolle spielen sollten?
Absolut nicht. Das ist mir jetzt wirklich komplett neu. Jake Gyllenhaal, Alter, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Matt Damon fast noch weniger. Ja. Ich glaube einfach auch, ich glaube, es liegt daran, dass die beide mehr Charaktereigenschaften und mehr Image in sich vereinen, als Sam Worthington in seinem ganzen Leben irgendwie anhäufen können wird.
Ich habe auf jeden Fall Sympathien für Sam Worthington, aber das ist auch leicht, weil der ist einfach irgendwie nur so eine Fläche, wo man alles raufprojizieren kann. Der ist, das Krasse ist, die Rolle von Sigourney Weaver, wie heißt sie nochmal?
Grace Augustine.
Dr. Grace Augustine, die sollte ursprünglich von Jodie Foster gespielt werden. Das heißt, stell dir mal vor, du hättest da Jake Gyllenhaal und Jodie Foster gehabt.
Das muss ich erstmal prozessieren. Ja. Das.
Mach mal.
Ah, Jodie Foster kriege ich fast noch irgendwie hin. Jodie Foster passt schon irgendwie da rein. Sie hat ja auch so eine intellektuelle Aura, ähnlich wie Sigourney Weaver.
Und
ich glaube, an Jodie Foster hätte ich mich gewöhnen können.
Ja, Jodie Foster und Sigourney Weaver haben für mich auch eine ganz, ganz ähnliche Ausstrahlung. Die haben halt so ein sehr fokussiertes, spitzes Gesicht, so schmale Lippen, spitze Nase, ein sehr konzentrierten, klaren Blick irgendwie und sind halt auch beides wahnsinnig großartige Schauspielerinnen. Das hätte, glaube ich, für mich gar nicht so viel Unterschied gemacht. Aber Jake Gyllenhaal, also ich bin froh, dass es nicht mit Damon geworden ist. Jake Gyllenhaal hätte ich schon cool gefunden. Aber jetzt hatten wir halt Sam Worthington, der damals eine riesige Nummer war. Der war, kam gerade von Terminator Salvation und ging zu Clash of Titans. Und dann war halt nichts mehr. Ganz lange. Ich glaube, er hat eine Familie gegründet mit seiner Freundin / Frau und hat natürlich auch zum Beispiel hier in Manhunt ohne Bomber oder wie diese Netflix-Serie heißt, eine Hauptrolle gespielt, die auch ja sehr gute Kritiken bekommen hat. Aber er war irgendwie so weg vom Blockbuster-Geschäft. Wie ist das denn für dich gewesen, jetzt Sam Worthington nochmal zu streamen nach so langer Zeit in diesem riesigen Film?
Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich ihn vermisst hätte, ehrlich gesagt. Aber ich glaube schon, dass er sehr wichtig ist für den Film. Genau wie, glaube ich, alle Darsteller wichtig sind für diesen Film, weil wir halt irgendwas brauchen, irgendwas Echtes brauchen, an dem wir uns festhalten können. Und da sind dann eben, es sind jedoch dieses recht überschaubare Ensemble aus Sigourney Weaver, Stephen Lang, der den Bösewicht spielt, Giovanni Ribisi. Das sind alles recht einfach gezeichnete Charaktere. Du weißt sofort, mit wem du es zu tun hast. Stephen Lang ist der Böse, Giovanni Ribisi ist der gierige Geschäftsmann. Grace Augustine ist die idealistische Wissenschaftlerin und dann hast du eben den einfachen Soldaten mit Sam Worthington, der Jake Sully spielt. Es ist schon alles recht, wie gesagt, recht übersichtlich, recht einfach zu verstehen und auch wir können uns gleich mit denen identifizieren. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir uns mit identifizieren können, weil wir dann ja diese Person als Transportmittel in diese Welt dann auch benutzen. Also die benutzen diese toten Avatar-Körper benutzen sie, um da rein zu flüchten in die Welt. Und wir stürzen uns ja im Grunde in diese Figuren, um dann eben in diese Welt einzutauchen. Also wir benutzen quasi Sam Worthington als Avatar, das will ich sagen.
Ich glaube tatsächlich, Sam Worthington eignet sich auch so gut als unser Avatar, weil er, wie du schon vorhin gesagt hast, einfach so ausdruckslos auch ist. Er ist irgendwie...
Der arme Sam Worthington, der dreht sich gerade in seinem Bett um und irgendwas tut ihm weh, weil er diesen Kommentar gespielt hat.
Na, ich finde, also es klang gemeiner, als ich das tatsächlich meinte. Ich mag Sam Worthington tatsächlich. Er war halt dieses Gesicht von diesen großen Filmen, aber ich finde ja, dass ihm auch immer ein bisschen Unrecht getan wurde von seinen Agentinnen und Agenten, weil er wurde halt immer für diese Rollen gecastet, wo er zwar der Lead war, aber nicht im Mittelpunkt stand, verstehst du? Nein. Also bei Avatar ging es ja nie um den Hauptdarsteller. Es ging ja immer um das Ganze drumherum. Es ging um Pandora, es ging um das CGI, es ging um James Cameron und dann stiehlt ihm auch noch Sigourney Weaver die Show, keine Ahnung. Und Michelle Rodriguez Sonnenbrillen vor allem. Und in den anderen Filmen war es ja genauso. Terminator Salvation ich mochte den übrigens, war jetzt nicht mit Sam Worthington beworben, sondern es ist halt der neue fucking Terminator. Oh, jetzt hab ich explizit gesprochen. Es ist halt der neue Terminator-Teil gewesen. Und Clash of Titans war halt auch ein mega Spektakel, das halt nicht von dem Charakter des Hauptdarstellers lebte. Also ich finde, ihm wurde auch immer so ein bisschen Unrecht getan, aber vielleicht passt er auch einfach in diese Rollen. Hm. Ich weiß nicht genau.
Ich glaube, er ist einer, der ganz gut aufgehen kann in einem Setting und in einer großen Produktion, das stimmt schon. Und das ist ja im Grunde, er stellt sich ja in den Dienst des Films damit. Und eigentlich ist er ein sehr, sehr ehrenhafter Schauspieler, wenn man das so sieht, oder?
Also Sam Worthington ist für uns ein richtig geiler Teamplayer, ja, quasi.
Er ist der MVP von Avatar, so.
So, haben wir das auch geklärt. 11 beziehungsweise 12, ich glaube, es sind mehr 11 Jahre später, steht das jetzt fest. Sam Worthington ist unfassbar wichtig, weil er der beste Hollywood-Teamplayer ist. Und wir hoffen, dass wir ihn bald mal wieder in einem krassen Teamplay sehen, in irgendeinem großen Blockbuster. Genau, die anderen Schauspieler hatten wir alle schon mal erwähnt, bis auf Zoe Saldana, die wir nur eben mittels Motion Capture als Navi sehen, beziehungsweise ich glaube, man spricht es eigentlich Nari aus, oder?
Boah, frag mich nicht. Also das da müsste ich jetzt, kann man bei Duolingo, kann man bestimmt auch Navi lernen. Nein, kann man nicht, aber das müsste ich jetzt genauer. Ich lese es immer und ich höre es immer nur als Navi.
Weil es gibt diese Szene, wir haben ja gestern geguckt und da gibt es diese Szene, wo sie ihm das beibringt, wo sie ihm auch öfter mal auf den Kopf haut, weil er so ein Dummchen ist, der die Sprache nicht ordentlich lernen kann oder aussprechen kann. Und ich glaube, er sagt nämlich immer Navi. Und sie sagt dann immer Nari, weil man es eben nicht genauso ausspricht, wie man es schreibt. Naja, wenn es da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es da draußen bei euch irgendwelche absoluten krassen Linguisten gibt, dann könnt ihr uns sehr gerne schreiben, wie genau man das eigentlich ausspricht. Ich scheitere ja teilweise schon einfach an ihrem Namen, Neytiri. Genau, das ist die Rolle von Zoe Saldana. Sie übernimmt quasi diese Pocahontas-Figur, die dann den Eindringling mit dem reinen Herzen, wie damals bei Pocahontas John Smith oder eben wie bei John Carter vom Mars, John Carter, wo es dann die Mars-Prinzessin ist, die diese Rolle übernimmt, ist wirklich alles dasselbe. Übernimmt sie diese Rolle, die ihn dann quasi einführt und dann entsteht da auch eine Liebesgeschichte daraus. Apropos Liebesgeschichte, Hendrik, wie ist das jetzt so viel Zeit später, diese Sexszene zwischen den beiden blauen Riesen-Aliens nochmal zu sehen? Da wurde ja schon viel diskutiert damals drüber und wurde auch, glaube ich, gekürzt jetzt bei Disney Plus, oder?
Ja, genau. Ich glaube, es gibt eine, also ich wundere mich auch, dass ich das noch nie gesehen habe. Es gibt irgendwie anscheinend, also es gibt einen Extended Cut von Avatar, den ich auch noch nicht kenne. Ich habe 6-mal diesen Film gesehen und ich kenne den Extended Cut noch nicht. Das ist eigentlich Wahnsinn. Nee, und da ist die Sexszene anscheinend ein bisschen ausführlicher. Und ich glaube, diese Sexszene zwischen den beiden, die ist so ein bisschen der Höhepunkt der sinnlichen Erfahrung von Avatar. Du läufst da ja durch diese Welt, du lernst sie kennen. Wenn du auf die Baumstämme trittst, dann leuchtet dein Schritt, nicht dein Schritt, sondern dein Fußabdruck.
Um dich herum. Das war perfekt gerade, ja, der perfekte Bogen, ja, geschlagen zur Sexszene. Also
der Schritt von Jake Sully leuchtet bestimmt auch. Nein, also das, also um dich herum schwebt und glänzt alles und dann haben die dann in dieser Umgebung haben sie dann eben auch eine Sexszene aufgebaut und darin gipfelt das alles so ein bisschen. Und danach wird es, glaube ich, auch deutlich ernster. Also ich finde die sehr schön aufgebaut, diese Szene. Und sie hätte für meinen Geschmack hätte sie auch in der Kinofassung gerne noch ein bisschen länger gehen können. Das wird dann eben weggeblendet.
Finde ich tatsächlich auch. Also wir sehen so viel gewaltsame Verbindungen in diesem Film. Mhm. Also du meintest ja vorhin eben, dass er sich mit dem Drachen da verbunden hat. In Wahrheit mutet das ja fast, und ich muss das jetzt auch sagen, es mutet ja fast eine Vergewaltigung an, was er da macht. Mhm. Also das ist eine unfassbar brutale Dressur, die er da vollzieht, wenn er seinen Drachen bändigt, der sich ja wehrt bis zum Get-No, der einfach nur weg will, der sich einfach nur, also es sieht einfach nur misshandelt aus und er verbindet sich halt gewaltsam mit ihm. Und das ist, finde ich, schon krass. Deswegen hätte ich im Gegensatz dazu auch gern noch viel mehr sinnliche Verbindungen gesehen.
Ich war ja froh, als diese Szene kam, da habe ich mir ja gerade einen Salat gemacht gestern. Ich habe dich dann mit dieser Szene alleine gelassen.
Danke.
Musst du dann deine Reaktion darauf nachlesen. Nee, das war, also wirklich, das ist eine abartige Szene, wirklich. Also es macht keinen Spaß, dabei zuzugucken, wie dieses Tier quasi in die Autorität von Jake Sully da reingezwungen wird. Und dann irgendwie, sollen wir das auch noch irgendwie schön finden, dass die beiden dann eine, in Anführungszeichen, Verbindung, eine innige Verbindung eingegangen sind. Also dabei entsteht ja wirklich unter reinem Zwang.
Ja, genau. Und da frage ich mich auch, also klar, natürlich, diese Nari haben natürlich eine eigene Kultur und die haben eigene Werte und die haben eigene Vorstellungen. Und das funktioniert dort halt auf eine bestimmte Art. Punkt. So. Andererseits habe ich irgendwie das Gefühl, dass das nicht so ganz zusammenpasst. Mhm. Dieses gewaltsame Verbinden steht irgendwie im krassen Gegensatz dazu, dass das ja alles, dass sie ja so im Einklang sind mit der Natur. Ja. Ich glaube, das ist aber tatsächlich nochmal ein Thema für sich, das wahrscheinlich jetzt unseren Podcast sprengen würde. Mich würde jetzt interessieren, wie es generell für dich war, in Anbetracht, dass dieser Film so ein krasser Technikmeilenstein war damals. Was ist jetzt davon noch übrig geblieben? Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung für die Leute. James Cameron hat damals ja ganz spezielle 3D-Kameras neu entwickeln lassen. Er hat Motion Capture irgendwie revolutioniert und dann eine neue Technik entwickelt, wo den Leuten auch noch eine Kamera direkt vors Gesicht gespannt wurde, damit quasi dass die ganze Mimik besser übertragbar war. Ich glaube, bei Wikipedia steht, 95% des Schauspiels konnten dadurch auf die digitalen Figuren übertragen werden. Und er hat auch noch ein neues virtuelles Kamerasystem entwickelt, damit natürlich die, was damals ja noch ganz neu war, die echten Aufnahmen und die CGI-Welt quasi vereint werden konnten. Also du musstest, also er hat ja, eigentlich wurden ja zwei Filme gedreht. Also einer wurde gedreht und einer wurde quasi künstlich erstellt und dann musste das ja auch noch irgendwie zusammengefügt werden.
Das ist bei Avatar 2 jetzt übrigens genauso. Da kommen wir ja vielleicht später nochmal zu.
Oh, ja, das finde ich tatsächlich interessant. Du musst ja auf jeden Fall noch mehr davon erzählen, weil bei Avatar 2 weiß ich auf jeden Fall viel weniger als du. Da bist du der Pro. Und wenn man jetzt bedenkt, der Film hat auch 2,78 Milliarden eingespielt und hatte auch das bis dato höchste, bei weitem höchste Marketingbudget. Ich glaube 150 Millionen und das bis dato höchste war 100 Millionen. Also da ist nochmal ein ganz, ganz, aber es hat sich auch gelohnt für damals Fox, heute Disney, das Geld auszugeben. War auch lange die Nummer eins der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Und jetzt mit diesem ganzen Hintergrundwissen, knappe 11 Jahre später, wie war das für dich, den nochmal zu gucken?
Wie gesagt, ich habe den jetzt auf einem großen Fernseher gesehen, wahrscheinlich den besten Fernseher, den ich je hatte. Und es war wirklich, ich hatte, glaube ich, auch die beste Heimkino-Erfahrung gestern mit diesem Film. Also nachdem ich ihn ja zweimal im Kino geguckt habe. Ich bin nach wie vor beeindruckt von der Tiefe dieses Bildes. Also du kannst dich wirklich in dieser Welt einfach verlieren, indem du einfach auch mal vielleicht Standbild machst und dann guckst, was da hinten noch für ein komisches Wesen rumfliegt. Also das ist, glaube ich, einfach, dass du fühlst diesen Dschungel und du siehst diesen Dschungel und ich habe auch kein Problem, die Empfindung der Figuren nachzuvollziehen, wenn sie dann eben hinter Performance-Capture-Technik verschwinden. Und sie verschwinden halt nicht, sie brechen immer wieder durch. Und das funktioniert gerade bei Neytiri ziemlich gut, finde ich. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist die Darstellung der Tiere. Das hat mich aber, glaube ich, schon beim ersten Mal im Kino gucken, hat mich das ein bisschen zurückgestoßen, weil die sehen irgendwie wirklich aus wie Spielzeugtiere, egal welches. Und alle irgendwie extrem bunt. Und ich finde, wenn die Welt schon so bunt ist, müssen die Tiere nicht so extrem bunt sein. Obwohl, na gut, das macht natürlich evolutionstechnisch macht das natürlich Sinn, weil sie dann verschwinden können in der Welt. Trotzdem, also die haben irgendwas Plastikartiges, diese Tiere. Alles andere, finde ich, wirkt schon immer noch sehr plastisch.
Ja, ich weiß tatsächlich, was du meinst. Die Tiere, also ich finde Drachen, die sind die wirken noch am besten, finde ich. Da wird ordentlich reingebuttert. Ich meine, die sehen wir auch fast am meisten. Bei den anderen wirkt das für mich auch jetzt gerade in der neuen PS5, also in der neuen PlayStation 5 Ära, in der wir ja vor ein paar Monaten angekommen sind. Wenn ich mir da die AAA-Titel, also die ganz, ganz großen und hochwertig und teuer produzierten Videospiele, angucke, dann sieht man halt wirklich, dass Effekte, so gut sie auch sind, trotzdem altern und mittlerweile wir einfach in diesen 11-12 Jahren nochmal so einen großen Sprung gemacht haben, dass es auffällt. Aber das ist trotzdem Meckern auf hohem Niveau, finde ich, weil im Gegensatz zu allem anderen, was Ende der Nullerjahre rauskam, ist Avatar am besten gealtert, was das CGI betrifft. Ich finde, es gibt nichts Vergleichbares. Oder kennst du irgendwas?
Nee, wirklich gar nicht. Also das ist wirklich also ein Film, den wir fast auch nur über seine Technik und über seine visuellen Darstellungsformen identifizieren. Dass wir den immer noch so genießen können, das ist irre eigentlich nach 11 Jahren. Und vor allem, ich glaube, Avatar war schon so eine Zäsur, was die Tricktechnik angeht. Danach hat sich nicht mehr ganz so viel getan. Ich glaube, wenn du dir einen Film von Anfang der Nullerjahre anguckst, dann ist der Unterschied zu Avatar nochmal wirklich deutlich größer. Da liegen Welten dazwischen, wenn du dir zum Beispiel Angriff der Klonkrieger, also den Star Wars Film anguckst und dann die Avatar danach anguckst. Das sind wirklich, da hast du das Gefühl, du siehst, als wäre das irgendwie ein Film von aus den 90ern oder so eher noch. Also da ist Avatar schon eine andere Liga noch drin. Also mir würde es jetzt nicht so sehr auffallen. Wenn du mir jetzt sagen würdest, es ist ein Film aus dem Jahr 2016 oder so, würde ich dich nicht in ein Irrenhaus einweisen, überspitzt gesagt.
Ja, ich meine, dazu muss man natürlich auch noch sagen, es gibt heutzutage auch teuer produzierte Filme, die nicht mal ansatzweise an die Qualität von Avatar rankommen. Ich gucke da zum Beispiel auf so Filme wie Justice League zum Beispiel, wobei das ist nochmal eine Nummer für sich. Ja. Aber trotzdem ist halt wirklich krass, was für eine Qualität die Arbeit von James Cameron und seinem riesigen Team hat, was sie da hinbekommen haben bei Avatar. Und ich würde auch gerne mal einen Community-Kommentar vorlesen von einem großen Avatar-Fan. Wir haben da nämlich ein paar verschiedene Kommentare mitgebracht, um dann noch mal ein bisschen mehr Stimmen von euch auch mit reinzubringen. Und ich habe auch geguckt, dass ich Kommentare finde, die nicht allzu alt sind. Also auch Leute, die quasi jetzt über diesen Film schreiben. Und ich habe da eins von Alex bei Cinema87 gefunden auf moviepilot.de bei der Filmdetailseite von Avatar. Er hat dem Film 9 oder sie hat dem Film 9 von 10 Sternen gegeben und den Kommentar vor einem Jahr geschrieben, also ungefähr dann zum 10-jährigen Jubiläum. Und schreibt, visuell kann so schnell keiner James Cameron etwas vormachen. Er zeigt sich in Avatar aber auch mal wieder als begnadeter Geschichtenerzähler. Nicht, dass die Story originell wäre, nein, sie fügt sich der schieren optischen Überwältigung. Die Zutaten stimmen einfach. Angefangen bei der Message, die aktueller denn je ist, einem Schurken, der herrlich böse sein darf und einem wunderschönen Soundtrack vom leider verstorbenen James Horner. Und das sind nur einige Beispiele für den hohen Wiedersehfaktor, den Avatar zweifelsohne immer wieder besitzt. Einfach atemberaubend und hochemotional. Genau, und was ich an dem Kommentar so spannend finde, ist, dass er den hohen Wiedersehfaktor anspricht, wo wir uns ja noch nicht so ganz sicher sind, wie hoch ist denn der Wiedersehfaktor? Wie hoch ist denn der Wiedersehfaktor, Hendrik?
Also ich hatte gestern schon immer mal wieder das Bedürfnis, vor allem dann eben, glaube ich, in der zweiten Hälfte dann irgendwas anderes zu machen. Ich glaube, das war dann der Moment, wo ich dachte, ja gut, jetzt könntest du dir auch einfach mal einen Salat machen. Und dann kam ich nach einer Viertelstunde wieder und dachte jetzt, ja gut, habe ich dann eben diese eklige Tier-Dressur-Szene da verpasst. Aber trotzdem, und diese Momente häufen sich in der zweiten Hälfte. Aber ich will jetzt nicht weiter über den Film lästern, deswegen eher, also was ich wirklich immer wieder sehen kann, ist wirklich die erste Stunde. Wenn Jake Sully zum ersten Mal in so einen Avatar reinschlüpft und dann diese Welt entdeckt, das ist jedes Mal wieder eine sehr erhebende Erfahrung. Es macht Spaß, ihm zu folgen, es macht Spaß, diese Welt zu entdecken und es macht auch Spaß, gerade diese Sequenz, wenn er dann Neytiri kennenlernt und sie ihn dann eigentlich die ganze Zeit nur beschimpft, als kleines Baby, das nichts auf die Reihe kriegt.
Zu Recht!
Also das ist wahnsinnig unterhaltsam und auch einfach auch sehr gut erzählt. Ich mag tatsächlich auch den Einstieg mit Jake Sully, wenn wir ihn dann kennenlernen als querschnittsgelähmten Ex-Soldaten, der dann da reingeführt wird in diese Welt und da eigentlich erstmal wirklich gar keine Ahnung hat, was er da eigentlich soll. Er weiß gar nicht, wer da hingekommen ist und er weiß am Ende eigentlich auch gar nicht, wie er in diesen Avatar reinkommt und er hat auch keine Ahnung, wie er überhaupt in diesen Stamm reinkommt, weil das sind alles nur Zufälle. Er wird da wirklich von einem Zufall, von dem nächsten wird er da reingeschubst in diese Welt, in die Aufgaben, die er dann erfüllen muss. Und wenn dann dieser Erforschungsaspekt irgendwie so abgearbeitet ist, dann wird der Film ein bisschen anstrengender. Und das passiert ungefähr so nach einer Stunde, würde ich sagen. Und danach kann man sich den trotzdem noch angucken, aber da muss ich dann nicht die ganze Zeit hingucken. Gerade wenn dann sich die Schlachten auch häufen. Und es tut auch immer noch sehr weh, wenn dann tatsächlich der Urwald da abgebrannt wird. Das sind dann auch viele Assoziationen zum Urwaldsterben heute am Amazonas und so weiter, wenn dann die Urwälder da brennen. Das tut echt extrem weh. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich den Film irgendwie langweilig finde, aber es ist unangenehm. Aber das passt natürlich auch zu der Öko-Message des Films, die heute immer noch total aktuell ist. Und deswegen lohnt es sich auch, den absolut Film wieder zu gucken. Einfach, weil er einigermaßen zeitlos ist in dem, was er uns erzählen möchte und was er uns übertragen möchte.
Absolut. Also wenn wir über die Message reden, ist die jetzt, die Message des Films, die wird von Minute zu Minute immer relevanter. Mhm. Die ist einfach, das ist eine absolut gute Message, besser auf den Planeten aufzupassen. Und ich habe tatsächlich glasige Augen bekommen. Also ich habe nicht geweint, wobei ich normalerweise immer sehr schnell weine, muss man auch dazu sagen, bei Filmen und Serien. Ich habe aber echt glasige Augen bekommen und vielleicht lief auch ein Tränchen, als die den Urwald und die Heimat der Naris bombardiert haben gegen Ende hin und als dann der große Krieg, bevor der große Krieg losgeht, der dann ja das letzte Drittel einnimmt, da habe ich wirklich geschluckt und das tut wirklich weh, so wie du sagst. Das tat auch mir wirklich weh, das mit anzuschauen, weil auch wenn man oder auch wenn ich einige Teile des Films, genau wie du, dann irgendwie mehr nebenbei geguckt habe, weil es für mich auch ein bisschen repetitiv ist, wenn ich da zum fünften Mal irgendwie durch den Dschungel laufe und einfach nur die Welt sehe, die ich halt aber schon so oft gesehen habe und bei der Geschichte nichts passiert, dann schweife ich auch mal ab in Gedanken. Oder wir haben ja auch ganz viel miteinander geschrieben. Mhm. Aber es gibt ein paar Szenen und die Gesamtmessage, die einfach immer wieder packen. Auch wenn man ihn, wie du ja meinst, 6,5 oder 5,5 Mal gesehen hat. Genau. Und wir hatten ja, darauf können wir vielleicht noch ganz kurz eingehen, was halt eben doch verloren geht, wenn man ihn zu Hause guckt auf einer, oder sagen wir, wenn man ihn nicht auf einer sehr großen Leinwand guckt. Es würde tatsächlich auch verloren gehen, wenn man ihn auf einer kleinen Leinwand in einem kleinen Kinosaal gucken würde, finde ich. Es muss wirklich eine fette Leinwand sein, weil so dermaßen viel passiert in den Bildern. Und das überfordert und dann weiß man nicht, oder ich weiß nicht, auf was ich mich konzentrieren soll. Und dann schweife ich eben ab in Gedanken, weil der Film dann in seinen Szenen teilweise so unfokussiert ist.
Ja.
Meinst du, dass es dir deswegen zu Hause auch schwerer fällt als im Kino, dich dann voll zu konzentrieren?
Ja, ich glaube, bei mir war es auch eher, was du meintest, das Repetitive. Du hast im Grunde ist der Film nach 2 Stunden vorbei, weil dann ist es passiert, die Menschen brennen den Wald ab. Du merkst, wie wirklich ein Teil von den Natives stirbt, wirklich. Das kannst du auch gut nachvollziehen. Und damit ist eigentlich der emotionale Höhepunkt erreicht. Alles, was danach kommt, ist quasi ein neuer Film fast schon. Also das ist da fängt eigentlich ein anderer Film an, weil dann geht's ja darum, wie kriegen wir die, wie können wir uns jetzt nochmal verteidigen, und wie können wir diese Menschen da rausscheuchen? Aber das wäre für mich eher Stoff gewesen für eine Fortsetzung. Und natürlich wollte dann James Cameron wahrscheinlich einfach dieses riesige Epos erzählen. Deswegen passt das wieder dazu. Trotzdem wird es einfach langweilig dann in dem Moment, weil du weißt dann auch im Grunde, ja, die werden das schon irgendwie hinkriegen jetzt. Die Counter-Attack wird schon irgendwie hinhauen. Und deswegen war ich dann auch irgendwie recht froh, als ich dann die WhatsApp-Nachricht von irgendjemandem bekommen habe, dass Bayern jetzt gegen Bielefeld 0-2 zurückliegt. Und dann dann war ich froh, dass ich nebenbei irgendwas anderes noch gucken konnte. Ja.
Ich war total neidisch auf dich. Also erstmal ganz kurz, wir hatten uns ja vorgenommen, englische Begriffe immer zu übersetzen, wenn wir sie verwenden.
Ja.
Counter-Attack, zu Deutsch Gegenattacke.
Mhm.
Genau. Und ja, Hendrik, ich war so neidisch auf dich, als du irgendwann angefangen hast damit, dass du parallel immer mal wieder zu Bayern Bielefeld reinguckst. Mhm. Und als Avatar dann rum war, habe ich den Spielstand gecheckt. Und da war, glaube ich, gerade 84. Minute und es stand 3-3 und ich dachte so, nein, warum habe ich nicht statt der Kriegsszene von Avatar mir die Torchancen von Bayern und Bielefeld angeguckt? Aber andererseits, ist es auch nochmal, also es ist ja, ich finde beides interessant. Ich finde es interessant, wie es ist, wenn man einen Film nebenbei guckt. Ich finde es interessant, wie er wirkt, wenn man versucht, sich voll drauf zu konzentrieren, und ich finde beides absolut legitim. Ich würde nie jemandem auch vorschreiben, wie er seine Filme zu gucken hat. Selbst wenn jemand Avatar auf dem Handy gucken möchte, bitte, tobt euch aus. Ich persönlich finde das absolut legitim. Ich glaube, Martin Scorsese hat irgendwann mal eine genaue Angabe gemacht, ab welchem Zoll welche Größe des Bildschirms angemessen für seine Filme ist, glaube ich. Ich weiß es leider gerade nicht mehr, aber ich glaube, ab einem größeren Tablet ist in Ordnung.
Okay.
Also nur, damit ihr Bescheid wisst. Ich schlage das auch nochmal, ich notiere mir das, ich schlage das nochmal nach und wenn ich was dazu finde, dann lege ich es euch zum Nachlesen in die Shownotes rein. Das ist nämlich super unterhaltsam, das hatte ich mir mal durchgelesen. Da hatten wir auch in unserem Podcast geredet, wo wir über, wie hieß der Netflix? The Irishman, genau. Mhm. Wo wir über The Irishman geredet haben, der Netflix-Scorsese-Film. Da hat Jenny erzählt, dass es da eine Angabe von Scorsese gibt, ab welcher Bildschirmgröße seine Filme in Ordnung sind, genau.
Ja.
Das ist aber auch ein spannendes Thema, das jetzt ein bisschen zu weit wegführt, aber einmal kurz deine Meinung dazu, Blockbuster auf dem Handy gucken?
Habe ich noch nie gemacht. Ich habe mal eine Riverdale-Folge auf einer Zugfahrt geguckt. Das war okay. Das war für die Arbeit.
Auf dem Handy?
Ja, auf dem Handy, auf dem Smartphone. Das ist halt, wie viel Zoll? Keine Ahnung, 16? Nee, 16 Zoll ist zu viel, oder? 16 Zentimeter wahrscheinlich. Ich habe echt keine Ahnung von diesem
Maß. Wie gesagt, Zoll ist ein Fantasiemaß für mich, ja. Genau wie Inches und Foot und Meilen.
Genau, das ist von den Elfen, das ist erfunden worden, dieses... Ja, nee.
Genau.
Also ich würde es nicht machen. Ich habe mal, ich glaube, wir hatten mal einen Text auf unserer Seite, da ging es dann darum, wie ist es, Dunkirk, den Kriegsfilm von Christopher Nolan auf dem Smartphone zu gucken. Und da war das Fazit, glaube ich, dass es sogar ganz okay ist, wenn man sich irgendwie darauf einlässt, wenn man dann auf andere Dinge vielleicht achtet. Das kann ich mir bei Avatar auch vorstellen, dass man sich mal wirklich komplett löst, wirklich vollständig löst von den visuellen Schauwerten und einfach nur guckt, was da zwischenmenschlich passiert. Das hast du ja vorhin auch schon angedeutet. Das könnte ich mir vorstellen, dass es bei einem noch kleineren Bildschirm noch mehr zum Tragen kommt wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, umso kleiner der Bildschirm, desto langweiliger Avatar. Es wäre jetzt mein Fazit. Im Umkehrschluss natürlich, umso größer der Bildschirm, desto größer die Leinwand, desto spannender ist Avatar, einfach weil da so unglaublich viel passiert und man da einfach die Fläche braucht, es zu erkennen, was da passiert.
Dann ist aber die Frage, also wie würdest du dann bewerten, dass jemand, eine erfundene Person, dass sie dann mehr oder weniger auf drei Bildschirme gleichzeitig guckt und daneben und einer davon ist Avatar, wie findest du das dann?
Du fragst für einen Freund, ne?
Ja.
Finde ich auch voll in Ordnung. Wie gesagt, okay. Ich bin da überhaupt nicht puristisch veranlagt. Ich finde, jeder und jede soll wirklich seine Sachen gucken, wie er oder sie das möchte. Wenn jemand sich dazu entschließt, Avatar, Tenet und, ich weiß nicht, Inception gleichzeitig zu gucken, weil er einfach der ärgste Greg ist und alles versteht und aufnehmen kann, dann voll gut. Und vielleicht läuft am Handy noch Riverdale nebenbei, keine Ahnung. Oder nee. Wenn man, ich habe eine Zeit lang zum Schlafen gehen immer mir am Handy noch was angemacht. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil ich gelernt habe, dass man besser einschläft, wenn man ein Buch liest vorher. Tipp für alle, die schlecht einschlafen können. Mache ich nicht mehr. Aber ich habe jedes Format vom Blockbuster bis Cartoon schon auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem Laptop, auf dem Fernseher und im Kino geguckt. Also bei einer Cartoon-Serie noch nicht im Kino, ist eigentlich schade. Und ich fand alles okay. Man muss halt für sich selber entscheiden, ja, wie es passt.
Also ich habe ich mir das einfach legitimiert, weil ich wusste, okay, ich habe jetzt diesen Film auch schon 5-mal geguckt und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich diese letzte Sequenz dann irgendwie nebenbei laufen lasse, weil ich einfach weiß, am Ende wird es dann auch mal richtig emotional und da habe ich dann auch wieder hingeschaut, wenn dann Jake Sully in den Armen von Neytiri liegt, also Jake Sully als Mensch nochmal, diese extrem emotionale Szene, also in dieser großen Frau plötzlich dann da versinkt und dann schleppt sie ihn da zu Awa und dann wird er verbunden so richtig. Also dann und dann gibt's diesen tollen Abspann mit irgendeinem Song von Leona Lewis. Ich habe es gestern nochmal shazamed. Und war dann ganz erschrocken, dass es Leona Lewis ist.
Leona Lewis war das. Ja. Ich bin nicht draufgekommen. Ich liebe ihre Stimme und ich habe es nicht gecheckt. Ach, voll gut, danke.
Also guck den Abspann von Avatar, wenn ihr Avatar guckt. Das ist ein sehr gutes Lied.
Genau. Hört euch das Lied an mit der wunderschönen Stimme der, ich glaube, britischen X-Factor-Gewinnerin Leona Lewis. So als Trivia nebenbei. Ganz, ganz großartige Balladensängerin. Und ja, also da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Abschließend zu Avatar würde ich sagen, wenn ich ihn nochmal gucke, dann würde ich ihn gerne entweder auf deinem Riesenfernseher gucken mit diesem angepriesenen HDR oder tatsächlich wirklich ein Rewatch im Kino machen, wenn die Kinos wieder aufmachen.
Ja, da hätte ich auch Bock
drauf. Ich finde es, wenn man auf magische Action, Sci-Fi, Blockbuster, Märchen steht, dann glaube ich, gibt es viele Leute, die Avatar immer und immer wieder was abgewinnen können. Und das finde ich auch total schön. Und wenn ihr dazugehört, dann ist Disney Plus euer Streamingdienst, auf dem ihr Avatar immer und immer wieder streamen könnt. Allerdings, eine Sache haben wir noch nicht gesagt, Avatar gibt es nur auf Deutsch bei Disney Plus. Mhm. Ich finde aber, die Synchro ist gut.
Ja, ich habe mich einfach dran gewöhnt an diese Synchro. Ich glaube, ich könnte den jetzt. Das ist so ein bisschen wie bei den Simpsons. Ich glaube, ich könnte Avatar gar nicht auf Englisch gucken jetzt im Originalton. Das geht gar nicht mehr.
Ja, ich kann tatsächlich auch gar nicht sagen, ob ich den damals auf Englisch geguckt habe, aber wahrscheinlich schon, weil die im Apollo... Nee, weiß ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr sagen, ob ich ihn schon mal auf Englisch gesehen habe. Aber die Synchro finde ich super, auch die Synchronstimmen, und es passt alles ganz wunderbar zusammen. So, wir haben jetzt sehr viel über Avatar geredet, aber natürlich konnten wir längst nicht über alles so ausführlich reden, wie es der Film oder die Darstellerinnen wahrscheinlich verdient haben. Also wenn euch irgendwas fehlt, was ihr unbedingt zu Avatar loswerden wollt, schickt uns auf jeden Fall eine E-Mail an podcast@muipilot.de. Und wir können das dann in den nächsten Podcast mitnehmen und dann nochmal kurz auf die Sachen eingehen, die wir jetzt nicht besprochen haben, die euch ganz doll am Herzen liegen. Genau, jetzt haben wir schon sehr viel gequatscht. Ich würde jetzt noch einmal zum einen ganz gerne von dir ganz kurz erfahren, in ein paar Sätzen, was das Wichtigste ist, was wir über Avatar 2 schon wissen. Und dann haben Hendrik und ich noch Streaming-Tipps, wenn ihr nach Avatar noch ein bombastisches Bildfeuerwerk auf eurem Fernseher sehen wollt. Hendrik, kannst du einmal ganz kurz zusammenfassen, was der aktuelle Stand von Avatar 2 ist?
Der aktuelle Stand von Avatar 2 ist, dass er zuletzt im Sommer verschoben wurde auf das Jahr 2020. Also er kommt jetzt wahrscheinlich definitiv im Dezember 2022 raus. Also nochmal ein bisschen später als ursprünglich geplant. Die erste Phase des Drehs in Neuseeland, die ist jetzt vorbei. Sie müssen jetzt eigentlich nur noch für den zweiten Teil zumindest die CGI-Technik drüberlegen über alles. Also er ist jetzt quasi in der Postproduktion drin. Und wir können jetzt damit rechnen, dass er, also ist auch noch relativ lang hin, ne? Also wenn man mal überlegt, es sind jetzt ja fast noch 2 Jahre bis zum Start von Avatar 2. Also das werden sie schon irgendwie hinkriegen, egal was passiert. Auch wenn nochmal irgendeine andere Pandemie kommt, kriegen sie das wahrscheinlich hin. Ich glaube, die haben sich jetzt so viel Vorlaufzeit gegeben für diesen zweiten Teil, dass wir keine weitere Verspätung ertragen müssen. Jetzt müsste ich irgendwie auf Holz klopfen oder so. Für alle, die Avatar 1 gesehen haben und denken, Steven Lang und Sigourney Weaver, die sterben ja da. Die kommen beide zurück. Also beruhigt euch, die sind beide wieder dabei. Vor allem Sigourney Weaver, das ist eine gute Nachricht, dass sie zurückkommt. Steven Lang ist auch ein charismatischer Darsteller. Die Frage ist nur, wie? Und da wissen wir noch nicht so richtig. Es gibt ja wahrscheinlich genug Möglichkeiten über irgendwelche, technischen Wege oder womöglich sogar hat dann Sigourney Weaver doch irgendwie diesen Transport in den Avatar-Körper überlebt oder so. Also aber die sind jedenfalls beide wieder dabei. Wie auch immer.
Ja, ich kann mir das auch bei beiden vorstellen. Also Stephen Lang, wir sehen zwar, dass er mit 2 Pfeilen durchlöchert wird, aber wir sehen nicht tatsächlich genau, wie es dann zu Ende geht mit ihm oder so.
Ja.
Außer, dass sein Kampfroboter umkippt.
Genau.
Und dann wird nie wieder über ihn geredet. Und Sigourney Weaver bin ich auch gespannt. Wahrscheinlich hat da irgendwie was funktioniert, dass sie doch irgendwie Naturgeflecht einverleibt wurde quasi. Genau. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Avatar 2. Ich kann es auch echt kaum noch erwarten. Also ich freue mich, so viel Kritikpunkte ich auch habe im ersten Teil. Ich mag ihn trotzdem extrem gerne und ich kann es wirklich nicht erwarten, was James Cameron für Avatar 2 wieder auf die Leinwand zaubert. Wie geht's dir, Hendrik?
Ja, ich bin vor allem gespannt. Er redet sehr viel über die Unterwasseraufnahmen, die er dafür geplant hat. Er hat eine ganz neue Möglichkeiten gefunden, Unterwasseraufnahmen darzustellen und zu drehen und so weiter. Also ein Großteil des zweiten Teils wird anscheinend unter Wasser da stattfinden. Bin ich auch gespannt drauf, was genau da auf uns zukommt. Das wird schon interessant.
Ja, das ist ja seit geraumer Zeit sein neuestes Steckenpferd. Ja. Er hat ja auch Unterwasser hochqualitative Unterwasser-Dokus und Unterwasser-Equipment und was weiß ich, was er da alles gemacht hat und gedreht hat und entwickelt hat die letzten Jahre über. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ist auf jeden Fall einmalig. Es ist so oder so, es ist immer einmalig, was James Cameron macht. Und deswegen sind seine Machenschaften, das klingt negativ, auch so wertvoll für die Filmwelt, generell ganze Medienwelt.
Ich weiß noch, wie ich einmal einen Text pitchen wollte in der Redaktionssitzung, da wollte ich irgendwie sagen, und was ist, wenn Avatar 2 scheitert? Und da meinte Jenny zu mir, also Jenny Jeckel, unsere stellvertretende Chefredakteurin, sie meinte dann, dass irgendwas in der Richtung von wegen, unterschätze nie James Cameron, oder das ist so die erste Regel des Blockbuster-Geschäfts. Also der kriegt das irgendwie hin. Egal, wie lange es dauert, aber wenn er dann einen Film rausbringt, dann wird der richtig gut. Und seitdem traue ich mich nicht mehr, diesen Text zu pitchen. Auch wenn ich irgendwie immer noch die Sorge habe, dass es am Ende irgendwie alles schieflaufen könnte. Nee, aber.
Du könntest ja einen Text pitchen, à la ich weiß auch nicht, ich habe Angst vor Avatar 2, aber vermutlich unterschätze ich James Cameron.
Ja, genau, das wäre wahrscheinlich der Tenor dieses Textes, ja.
ja, Avatar 2, 2022, kann man sich gut merken. Und jetzt wollen wir erstmal danke, dass ihr unseren Avatar-Teil so gespannt mitverfolgt habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn wir was vergessen haben, was euch total am Herzen liegt, wie gesagt, schreibt uns immer. Wir freuen uns drüber. Wir lesen und beantworten auch alle E-Mails. Versprochen. Und Henrik, du hast noch für alle Blockbuster-Liebhaberinnen da draußen einen Bildrausch-Tipp mitgebracht, den man ebenfalls streamen kann nach Avatar.
Genau, als dann klar war, dass wir dieses große Projekt Avatar Rewatch in Angriff nehmen, wollte ich einfach mal gucken. Oder ich habe dann zum Vergleich, habe ich mir vorher nochmal Life of Pi angeguckt. Was heißt nochmal? Ich habe den zum ersten Mal gesehen tatsächlich. Auch auf meinem Fernseher. Den könnt ihr bei Amazon Prime und bei Netflix sehen. Das ist der, Moment, von Ang Lee ist der Film, genau. Auch ein Film, der damals über seine 3D-Darstellung vor allem funktioniert hat im Kino. Also er ist auch eine sehr immersive Erfahrung. Wahrscheinlich schon auf eine Weise vergleichbar mit den Schauwerten von Avatar. Also ja, macht auch Spaß.
Total.
Auch sehr emotional.
Ja, ich bin riesen Fan von Life of Pi. Ich habe den damals mit meiner Mama im Kino gesehen. Ich habe, weiß auch nicht, vielleicht das einzige Mal jemals, dass ich mit meiner Mama alleine im Kino war. Es war ganz wundervoll, wirklich bei der Anfangsszene mit dem Sturm auf hoher See. Also ich glaube, so sehr haben mich Special Effects noch nie in den Kinosaal gedrückt, wie bei Life of Pi, muss ich echt sagen. Das war krass. Und ich habe ihn nicht in 3D gesehen tatsächlich. Oh. Ich habe den in 2D auf Deutsch gesehen damals. Ja. Ja. Oder Englisch, weiß ich nicht mehr genau, aber in 2D auf jeden Fall. Genau, Life of Pi bei Amazon Prime. Und bei Netflix hat Henrik hier auch noch geschrieben. Ich habe einen Blockbuster-Sci-Fi-Tipp mitgebracht. Ich habe lange überlegt und dachte dann, okay, ich suche was ihr vielleicht noch gar nicht kennt, selbst wenn ihr gern Blockbuster streamt. Und zwar habe ich einen russischen Sci-Fi-Fantasy. Ist schon Sci-Fi, aber er driftet auch in verschiedenste Gefilde ab, teilweise hat man das Gefühl. Einen russischen Film namens Koma, also C-O-M-A, Koma, wie das deutsche Koma, nur mit C statt K. Den gibt's bei Amazon Prime. Und er hat so mäßig bis gute Kritiken. Deswegen hatte ich erstmal nicht ganz so viel davon erwartet. Aber Russland ist ja wirklich, was Sci-Fi-Blockbuster betrifft, halten die ja nicht hinterm Berg. Da gibt's ja auch die zwei Invasion. Beziehungsweise Attraction. Heißen sie Attraction oder Invasion?
Einer von den beiden heißen Attraction. Invasion ist nochmal was anderes. Aber ich glaube,
der zweite Teil heißt nämlich Attraction Invasion, genau.
Ach so, oh Gott.
Die fand ich auch sehr unterhaltsam, den zweiten Teil auch mit wahnsinnig großartigen Special Effects. Also hier auch nochmal, wer auf Alien Sci-Fi steht, guckt auch die Attraction-Teile bei Amazon. Ich möchte euch Koma empfehlen, den mochte ich noch mehr, weil der auch zwischenmenschlich für mich wahnsinnig gut funktioniert hat. Er ist sehr bildgewaltig und mutet einfach wahnsinnig originell an. Die Geschichte ist vollkommen gaga. Es geht darum, dass Leute in einer, also der Hauptdarsteller wacht in einer Welt auf, die total gruselig, bildgewaltig, imposant ist, mit Inseln in der Luft, wo man von Insel zu Insel irgendwie springen kann, und die Welten bauen sich vor ihm auf und zerrieseln wieder weg, und es ist wirklich, also zum Sehen gibt's da einiges, auch für den Fernseher gemacht, nicht nur fürs Kino. Und ja, genau, dann entfaltet sich irgendwann die Geschichte, man erfährt, was für eine Welt er da eigentlich ist, man erfährt eben, was die Sci-Fi-Aspekte jetzt tatsächlich sind an dem Ganzen, weil es eben keine Fantasy ist eigentlich, und ist ganz, ganz großartig. Kann ich euch wirklich empfehlen. Koma bei Amazon Prime, genau. Und dann habe ich tatsächlich noch einen zweiten Tipp mitgebracht für unsere Kategorie Leuchtfeuer im Streamgestöber, die wir jede Woche machen. Manchmal lassen wir sie auch weg, wenn wir im Hauptteil schon Streaming-Tipps haben, wie jetzt gerade. Ich habe aber einen ganz, 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 ganz besonderen Streaming-Tipp mitgebracht. Und zwar gehen wir jetzt weg von dem riesen Mega-Blockbuster Avatar hin zu einer Doku, die ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Und zwar heißt die Nicht hier, um zu kritisieren. Und die gibt's bei Amazon Prime. Volle Transparenz. Ich kenne die Leute, die diesen Film gemacht haben. Das will ich natürlich nicht verheimlichen. Das sind ganz wunderbare Freunde von mir. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe dann so ein bisschen überlegt, okay, soll ich den dann jetzt mit ins Streamgestimmer nehmen? Und dann dachte ich mir, naja, ich finde die Doku einfach großartig. Natürlich kann ich die dann auch empfehlen für euch. Die gibt's eben, wie gesagt, bei Amazon Prime. Eine von 130 Dokus, die ihr euch bei Prime angucken könnt. Und genau, die ist seit Anfang Februar bei Amazon Prime. Und sogar mich als Dokumuffel hat die total gepackt, weil es um die prekäre Lage von Kunstschaffenden geht. Und das ist natürlich was, was uns gerade jetzt während Corona alle betrifft. Und das Spannende an der Doku ist, dass die sogar vor Corona gedreht wurde. Das heißt, man sieht da sehr gut, wie teilweise Kunsteinrichtungen, in dem Fall geht es um das Neustrelitzer Landestheater, wirklich auch vor Corona schon kaputt gespart wurden, aber gleichzeitig halt auch so wertvoll sind für Gemeinden, in denen sie sind. Und diesen Zwiespalt, finde ich, legt die Doku sehr gut dar. Also das kann ich euch wirklich empfehlen, wer sich für die Kunstszene interessiert, generell Nicht hier, um zu kritisieren, bei Amazon Prime. So, und jetzt geht mein großes Dankeschön an alle Fans und Hörerinnen und Hörer von Streamgestöber da draußen. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich. Und ich finde es großartig, dass ihr uns jede Woche, viele von euch sogar mehrmals jede Woche, zuhört bei dem, was wir zu sagen haben und bei unseren Streaming-Tipps. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Feedback von euch mitgebracht. Hendrik, ich glaube, du hast ein Feedback von Apple Podcast mitgebracht.
Genau, Moment, ich lese das mal vor. Das ist von ganz oben, genau. Ich musste den Namen erstmal sehen. Der gibt 5 von 5 Sternen, oder der oder die, bei Apple Podcast, und schreibt: Ihr seid meine Beifahrer auf langen Autofahrten, meine Motivation beim Sport, wenn es dann mal wieder möglich ist. Und wenn ich mich durch den Wust der Streaming-Angebote kämpfe, sende ich Stoßgebete in den Himmel und erinnere mich an eure Rezension. Bleibt so ambitioniert und macht ganz lange genauso weiter. Danke. Wow.
Ja, oder? Das ist doch schön. Also da geht ja eine Ode an Streamgestimmer, da geht einem das Herz auf. Und ich finde auch die Headline von dem Review großartig, weil die heißt nämlich: So macht man Podcast. Ah, ja. freue ich mich richtig, richtig doll. Genau, Andreas hat uns per Mail geschrieben, eine Bitte, dass wir alle Streaming-Tipps, die wir nennen, auch in die Shownotes packen. Das haben wir tatsächlich schon versucht zu machen, haben wir manchmal auch ein bisschen übersehen, werden wir auf jeden Fall versuchen. Also die Extra-Tipps, die wir heute noch hatten, das packe ich dir und euch allen auf jeden Fall noch in die Shownotes. Die Sarah hat uns per Mail geschrieben, dass sie im Lockdown vom Podcast-Fieber gepackt worden ist und auf uns gestoßen ist dadurch, worüber ich mich natürlich freue. Und sie legt uns die Serie Winona Earp ans Herz. Hast du die gesehen, Hendrik?
Nee, tatsächlich nicht. Ja, aber doch, ich habe aber Gutes über diese Serie. Ich glaube, die ist jetzt vorbei. Ich glaube, die ist jetzt nach der vierten Staffel, glaube ich, endet die jetzt. Aber nicht, dass ich jetzt hier was Falsches erzähle.
Falls sie endet, das ist ja auch immer ein guter Anreiz für Leute zu sagen, okay, jetzt weiß ich die Länge und jetzt kann ich das in einem schönen Rutsch durchbingen. Genau, und die Marlene hat uns per Mail geschrieben, sie hat sich bedankt für unsere Harry Potter-Folge von, ich glaube, vorletzter Woche. Und sie schreibt, sie ist ein Ravenclaw, auch wenn sie im Herzen eigentlich ein Hufflepuff ist. Aber so ist das nun mal manchmal, der Hut macht, was er will. Und generell haben wir nicht nur von Marlene, sondern auch von einigen anderen Leuten viel Feedback zur Harry Potter-Folge bekommen, weil da wir dann natürlich ein sehr komplexes Thema diskutiert haben, und zwar J.K. Rowling und ihre problematischen Aussagen. Genau, wenn ihr davon noch nie was gehört habt, könnt ihr euch gerne unsere Podcast-Folge dazu anhören, über die inoffiziell angekündigte Harry Potter Serie und wie wir mit der Causa J.K. Rowling umgehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele Meinungen von euch kamen. Es waren auch verschiedene Meinungen. Manche von euch meinten, dass es super ist, dass wir J.K. Rowling auch nochmal anprangern und das ein bisschen aufdröseln. Manche meinten, wir sind zu hart zu ihr und wir sollen das alles nicht so negativ sehen. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass das ein Thema ist, das sehr viele Leute bewegt und es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Kann ich euch nur allen ans Herz legen. Mir ist es nur wichtig, dass wir uns alle da respektvoll begegnen und jeder seine Meinung zu dem Thema haben darf und wir uns da einfach gegenseitig zuhören, warum jemand das Thema so sieht, wie er es sieht. Genau, dann bin ich schon bei dem Punkt, wo ich euch noch zwei, drei weitere Streamgestöber-Folgen empfehle. Zum einen, wenn ihr gern Klassiker-Rewatches macht, dann Folge 103, da habe ich mit Matthias über alle drei Matrix-Teile geredet und warum die sich immer noch so hart lohnen im Jahr 2021. Und wenn ihr ganz viele Tipps zum Streamen braucht, weil ihr gerade jeden Abend zu Hause auf der Couch hängt, dann kann ich euch die Folge Die besten 20 Serien 2020 empfehlen. Das war Folge 105, da gibt's ganz viele Serien für euch zu entdecken, die ihr letztes Jahr vielleicht verpasst habt. Ja, und seit diesem Monat gibt's unser neues Format. Achtung, Achtung. 5 Minuten mit Max am Montag. Da wird euch Max mit 5 Minuten fluffiger Serienliebe in die Woche begleiten. Da hat er eine ganz tolle erste Folge aufgenommen. Die könnt ihr euch schon anhören. Die kam diese Woche am Montag raus. Hendrik, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen?
Bei Moviepilot. Jetzt gerade schreibe ich da sehr viel über Thor 4 und Chris Hemsworth tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Und bei Twitter unter Hokkaido-Kürbis.
Ach, Hokkaido-Kürbis, ja, ist ganz wundervoll. Irgendwann mache ich meine Japan-Reise und dann bin ich auf der Halbinsel oder Insel Hokkaido und dann schicke ich dir ein Bild. Darauf freue ich mich schon.
Da fieber ich wirklich jetzt schon entgegen gerade.
Mich findet ihr auch bei Instagram und Twitter. Da findet ihr mich unter meinem Namen Andrea Wöger, beziehungsweise das Handle ist bei beiden, glaube ich, Andrea Woeger. Und bei Muipilot schreibe ich unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Ja, dann bleibt mir zu sagen, danke fürs Zuhören. Es war großartig für euch heute über Avatar zu reden. Danke, Hendrik, dass wir gestern Avatar gemeinsam geguckt haben, jeder bei sich digital verbunden, und dass wir da heute drüber geredet haben.
Es war sehr witzig.
Ja, es war der Rewatch gestern war witzig und ich finde der Podcast gerade auch. Wir hätten viel mehr noch über Bayern gegen Bielefeld reden können.
Ja, schade eigentlich, ne? Ich habe auch noch nicht wirklich verarbeitet, was da eigentlich gestern passiert ist. Ich weiß nur, dass ich, als dann Bielefeld das 4-3 sogar noch geschossen hat, habe ich ganz kurz, da war ich so aufgekratzt, habe ich kurz sehr, sehr laut gelacht, tatsächlich über Bayern. Aber es wurde dann aberkannt, leider, das Tor. Jetzt ist es 3-3 rausgegangen. Schade.
Ja, was für ein Krimi. Ja. Auf jeden Fall finde ich es ganz, ganz toll, dass bei dir immer so viel Fußball mit einfließt in unseren Podcast. Und euch da draußen wünsche ich eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt zu Hause. Und streamt was Schönes. Tschüss.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@muipilot.de und wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, das erfahrt ihr in den Shownotes oder unter www.muipilot.de/podcast.